Geschwister, schlagt bitte eure Bibeln auf zu Gottes Wort, zu Markus Evangelium, Kapitel 9. Markus Evangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 8. Während ihr eure Bibeln aufschlagt, möchte ich herzliche Grüße von meiner Frau und der Gemeinde überreichen und wir danken herzlich für eure Gebete und für eure Unterstützung und sind sehr froh über die Verbundenheit miteinander. Und so lasst uns nun auf Gottes Wort hören, Markus, Kapitel 9, die Verse 1 bis 8. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschienen ihnen Elia und Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und Petrus hebt an und spricht zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind und wir wollen 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voller Furcht. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme erging aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, sondern Jesus allein bei sich. Amen. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir bitten dich, wie einst Mose gebeten hat, zeig uns deine Herrlichkeit. Und Herr, wir bitten und flehen, dass du uns geöffnete Augen des Herzens schenkst, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erblicken können. Und wir bitten dich, so wie du hier befohlen hast, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört, dass wir heute Abend seine Stimme hören, dass du zu uns sprichst, dass du uns die Augen öffnest, um zu sehen, und die Herzen und die Ohren öffnest, um zu hören und wahrzunehmen, zum Lob und Preise deines Namens und zu unserer Verherrlichung. In Jesu Namen. Amen. Amen. Setz dich gerne. Es gibt Momente und Ereignisse im Leben von uns Menschen, die uns für immer prägen und verändern. Das Ereignis, von dem unser Text spricht, sollte 3 von 12 Jüngern Jesu für immer verändern. Das, was diese 3 Jünger hier sehen und erleben, sollte sie für den Rest ihres Lebens prägen. Ab diesem Zeitpunkt sollten diese 3 Jünger nicht mehr dieselben sein, die sie zuvor gewesen sind. Das, was sie hier sehen, das, was sie erleben, das, was sie hören, soll ihre Sicht und ihre Erkenntnis über die Person von Jesus Christus grundlegend verändern. Denn Petrus, Jakobus und Johannes, die 3 Jünger, von denen hier berichtet wird, bekommen hier auf dem Berg einen kurzen Einblick in die Herrlichkeit und in die göttliche Natur von Jesus Christus. So wie Mose auf dem Berg Sinai einen Einblick in die Herrlichkeit von Gott bekommen hat, so bekommen die 3 Jünger hier auf diesem Berg einen Einblick in die göttliche Herrlichkeit, indem sie Christus, ihren Herrn und Heiland, verherrlicht sehen, indem sie Christus vor ihren Augen verwandelt sehen. Das, was zu diesem Zeitpunkt ausschließlich Petrus, Jakobus und Johannes sehen durften, beschreibt uns Markus in seinem Evangelium detailliert und nimmt uns in gewisser Weise mit auf den Berg. Das, was damals nur 3 Jünger sehen durften, dürfen wir nun als Gemeinde Jesus sehen. Wir dürfen mit auf den Berg gehen. Er nimmt uns an die Hand und er zeigt uns, was damals nur 3 Jünger sehen durften. Wir dürfen jetzt auch sehen, was diese Jünger gesehen haben. Und wir dürfen auch sehen, die Herrlichkeit, die Erhabenheit, die Verherrlichung und die göttliche Herrlichkeit unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das heißt, nicht nur die 3 Jünger sollten zu diesem Zeitpunkt andere Personen werden, sondern auch du und ich sollen heute Abend auf den Berg hingeführt werden und einen Einblick in die Herrlichkeit von Jesus Christus bekommen, um verändert zu werden. Dieses Ereignis sollte nicht nur 3 der Jünger Jesu verändern, sondern dieses Ereignis soll jeden Einzelnen verändern, wenn er die Herrlichkeit von Jesus Christus wahrlich im Glauben und im Geiste erblicken kann. Denn ich denke, das Ziel, das Markus verfolgt, als er diesen Abschnitt aufschrieb, war seinen Lesern in Rom und heute hier, die Herrlichkeit von Jesus Christus aufzuzeigen, um zu zeigen, dass wir einem auferstandenen und einem verherrlichten Christus folgen. Und so wollen wir unsere Augen heute Abend auf diesen Christus richten, um seine Herrlichkeit zu schauen, um verändert zu werden, damit unsere Erkenntnis, unsere Sicht über ihn verändert wird und zunimmt und wir ihn mehr und mehr erkennen, wie er wirklich ist. Mein Ziel mit dieser Predigt ist es, mit der Hilfe unseres Gottes, die Herrlichkeit von Christus aufzuzeigen, damit nicht nur deine Sicht über ihn verändert wird, sondern darüber hinaus, dass deine Liebe und deine Sehnsucht nach ihm zunimmt. Möge Gott uns dabei helfen. Und ich möchte auf vier Aspekte eingehen, die uns diese Herrlichkeit aufzeigen soll. Vier Aspekte. Und der erste Aspekt lautet die Verheißung, das Reich Gottes zu sehen. Vers 1. Hier spricht Jesus und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Hier spricht Jesus Christus eine wundervolle, eine hoffnungsvolle Verheißung aus. Nun, dieser erste Vers im 9. Kapitel dient in gewisser Weise wie eine Brücke, die zwei Landstriche miteinander verbindet. In gewisser Weise schließt dieser Vers den letzten Abschnitt ab und läutet den nächsten Abschnitt ein. Um diesen Vers also richtig verstehen zu können, müssen wir den Kontext beachten, in dem dieser Vers steht. Wir müssen darauf achten, zu wem Jesus zuvor geredet hat und was er zuvor zu diesen Leuten geredet hat. Hier heißt es nämlich, und er sprach zu ihnen. Wer ist mit ihnen gemeint? Wir müssen sorgsam darauf achten, was Jesus zuvor sagte. In Markus Kapitel 8, die Verse 27 bis 30, dort lesen wir, dass Jesus Christus mit seinen Jüngern, das heißt mit den 12 Jüngern, auf dem Weg nach Caesarea Philippi war, also in die Dörfer von Caesarea Philippi. Dieses Gebiet liegt ungefähr 50 Kilometer nördlich vom See Genezareth. Dieses Gebiet ist ein durch und durch heidnisches Gebiet, in dem überwiegend heidnische Menschen gelebt haben. Und auf diesem Weg nach Caesarea Philippi, als Jesus mit seinen Jüngern dorthin gewandert ist, fragte er seine Jünger, was sagen denn die Menschen von mir? Was glauben die Menschen, wer ich sei? Und sie antworteten ihn darauf. Und danach aber stellte er ihnen eine viel entscheidendere Frage. Was aber sagt ihr, wer ich bin? Was sagst du über Jesus? Nun, auf diese Frage antwortet Petrus vielversprechend, nicht wahr? Am Ende von Vers 29. Du bist der Christus. Du bist der Christus. Du bist der Christus. Christus ist kein Nachname gewesen, sondern Christus ist ein Titel, der vom Hebräischen übersetzt wurde, Messias. Und das ist übersetzt der Gesalbte. Und sowohl in den alttestamentlichen Prophezeiungen als auch in der jüdischen Tradition wartete das jüdische Volk auf einen gesalbten König, der kommen soll, um über sein Volk zu herrschen. Mit anderen Worten sagt Petrus hier, du bist dieser gesalbte König von Gott eingesetzt, um über sein Volk zu herrschen. Nun, indem Jesus Petrus hier nicht korrigiert, ist dieses Bekenntnis von ihm offensichtlich richtig. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus sogar zu ihm, gut, Petrus, aber das, was du hier erkannt hast, hast du nicht aus dir selbst heraus erkannt, sondern mein Vater hat es dir offenbart. Das heißt, dieses Bekenntnis ist richtig. Christus ist der gesalbte König, der kommen soll, um über sein Volk zu herrschen. Aber darüber hinaus begann Jesus dann, seine 12 Jünger zu lehren, in den Versen 31 bis 33, dass er nicht nur der gesalbte König ist, der kommen soll, um über sein Volk zu herrschen. Er ist auch der leidende Gottesknecht, der gekommen ist, um zuvor für sein Volk zu sterben. Der gekommen ist, um zuvor zu leiden, zu sterben und aufzuerstehen. Doch diese Wahrheit wollte und konnte Petrus nicht wahrhaben, weshalb er Jesus tadelte. Er nahm ihn auf die Seite. Das kann doch nicht sein. Du bist der Gesalbte. Wer soll denn dann über unser Volk herrschen? Woraufhin Jesus ihn tadelte und sagt, geh hinter mich, Satan, du sinnst nicht auf das, was Menschen ist, auf das, was göttlich ist, sondern auf das, was menschlich ist. Er wies ihn zurecht. Daraufhin Als Jesus in Caesarea Philippi angekommen ist, in diesem Gebiet, versammelte sich offensichtlich eine Volksmenge um ihn herum. Und er rief dann die Volksmenge samt seinen 12 Jüngern zu, sich um ihnen wichtige Wahrheiten über die Nachfolge zu erklären, die wir dann in den Versen 34 bis 38 lernen, wo er ihnen aufzeigt, was der Preis ist, den man bezahlen muss, wenn man ihm nachfolgen will, was die Kosten der Nachfolge sind. Und er zeigt ihnen auf, dass man bereit sein muss, sich selbst zu verleugnen, sein Ich zurückzustellen. Man muss bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen, was nicht bedeutet, deine täglichen Lasten zu tragen, sondern was bedeutet, bereit zu sein, für ihn zu sterben, dein Leben hinzugeben für Jesus Christus. Aber er zeigt ihnen nicht nur auf, was die Kosten sind, ihm nachzufolgen. Er zeigt ihnen auch auf, was die Kosten sein werden, wenn man ihm nicht nachfolgt. Und die Kosten, ihm nicht nachzufolgen, sind weitaus größer als die, ihm nachzufolgen. Denn er zeigt ihnen auf, wer nicht bereit ist, mir nachzufolgen, sondern diese Welt mehr lieb hat, wer sein Leben mehr lieb hat, wer sein Leben gewinnen will auf dieser Erde, er wird es für immer verlieren. Und er wird seine Seele einbüßen für immer in dem Feuer der Hölle. Und dann, in Vers 38, zeigt er ihnen eine weitere Konsequenz dessen, wenn man ihm nicht nachfolgt. Kapitel 8, Vers 38. Denn wer irgend sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und hier bezieht sich Jesus Christus oder nennt sich selbst als der Sohn des Menschen. Und erneut, genauso wie der Titel Christus, ist der Titel der Sohn des Menschen laut Daniel Kapitel 7 ein Titel für den kommenden König, den Gott selbst gesalbt hat und eingesetzt hat, um über sein Volk und über die gesamte Erde zu herrschen. Und Christus sagt hier in gewisser Weise auch, wer auf dieser Erde sich meiner und meiner Worte schämt, zu dem werde ich mich nicht bekennen, wenn ich auf diese Erde zurückkomme, in Herrlichkeit und in der Macht meines Vaters, dann werde ich mich schämen über all diejenigen, die sich über mich geschämt haben. Und das ist der Kontext. Jesus spricht hier zu seinen 12 Jüngern und zu der Volksmenge, zu einer heidnischen Volksmenge in Caesarea Philippi. Und ich bin mir sicher, dass diese Worte sehr verwirrend und verstörend für die Jünger gewesen sein mussten. Sie erwarteten den Messias, den Gesalbten, den König. Sie erwarteten keinen leidenden Gottesknecht. Und schon gar nicht, dass man dem, dem man nachfolgt, in denselben Fußstapfen nachfolgen muss und auch leiden muss. Und weil Jesus unser Herr und Heiland, unser guter Hirte ist, führt er seine Jünger und gibt ihnen eine Verheißung. In Kapitel 9, Vers 1. Und sagt ihnen, okay, in gewisser Weise in meinen Worten, ich weiß, dass es nicht leicht zu verstehen ist für einige von euch. Und deswegen werde ich einige von euch zu euren Lebzeiten das Reich Gottes in Macht zeigen. Ich werde dafür sorgen, dass einige von euch zu euren Lebzeiten mit euren eigenen Augen die Herrlichkeit des Reiches Gottes, von dem ich eben geredet habe, sehen werden. Das ist die Verheißung, die Jesus hier ausspricht in der Gegenwart seiner Jünger und in der Gegenwart einer heidnischen Volksmenge. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, und dieses Wort wahrlich bedeutet Amen und soll die Glaubwürdigkeit und die Bedeutung der folgenden Aussage bekräftigen. Unter denen, die hier stehen, sind einige, die den Tod nicht schmecken werden. Es ist eine klare Zusage und Versicherung und Verheißung, dass es einige geben wird, die mit ihren eigenen Augen die Herrlichkeit des Reiches Gottes auf dieser Erde sehen. Er will ihnen Mut und Zuversicht geben. Nun, ich bin mir dessen bewusst, dass es an dieser Stelle unterschiedliche Auslegungen gibt, wann und wie sich diese Verheißung von Jesus Christus erfüllt hat. Doch ich denke, die plausibelste Auslegung, die am meisten Sinn macht in diesem Kontext, ist diese, dass diese Verheißung sich unmittelbar in der Verklärung und Verwandlung von Jesus Christus erfüllt hat. Denn in der Verwandlung und Verklärung Jesu haben die drei Jünger die göttliche und königliche Majestät von Jesus Christus gesehen, wie das Reich Gottes vor ihren Augen in Macht erschienen ist. Petrus, der diese Verklärung beigewohnt hat und die Herrlichkeit von Jesus Christus gesehen hat, hat einige Jahrzehnte später seinen zweiten Brief geschrieben, in dem er in Kapitel 1, in den Versen 16 bis 18 Folgendes über dieses Ereignis schreibt. 2. Petrus 1, die Verse 16 bis 18. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern als solche, die Augenzeugen seiner herrlichen Größe geworden sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Jesus bezeugt selbst, wir haben die Macht und die Ankunft und die Herrlichkeit Jesu gesehen. Wann? Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Jesus will also mit dieser Verheißung, dass einige seiner Jünger ihn in seiner Herrlichkeit sehen, damit sie verstehen, dass sie nicht nur einem leidenden Gottesknecht folgen, sondern dass sie wahrlich dem Messias, dem Sohn des Menschen, dem Herrn der Herrlichkeit folgen. Und so sollen auch wir, liebe Geschwister, durch dieses Ereignis erneut verstehen, lieber Bruder, liebe Schwester, wir folgen nicht nur einem gekreuzigten Herrn, wir folgen einem auferstandenen und verherrlichten Herrn, der sich auf seinen Thron gesetzt hat und der von seinem Vater Herrlichkeit und Macht empfangen hat und nun herrscht über die gesamte Erde. Das ist der Jesus, dem wir folgen. Das ist der Jesus, dem wir dienen und den wir lieben. Das ist der Jesus, der uns hier offenbart wird. Geschwister, wir müssen bedenken, dass Markus diesen Brief an Christen geschrieben hat, die in Rom gelebt haben, zur Zeit von Kaiser Nero, einem tyrannischen Herrscher, der Christen gekreuzigt hat und der Christen als lebendige Fackeln aufgestellt hat. Und die Leser von Markus sollten verstehen, ja, wir leben aktuell unter einem tyrannischen Herrscher, aber wir dienen einem verherrlichten Herrscher. Und Markus will den Blick ihrer Leser weg von dem tyrannischen Herrscher richten, hin zu dem auferstandenen und verherrlichten Herrscher. In der gegenwärtigen Zeit, liebe Geschwister, sind auch wir dazu geneigt, auf tyrannische, auf törichte und auf unfähige Herrscher unserer Zeit zu blicken. Wir sind dazu geneigt, aufgrund der Medien, aufgrund all der Dinge, die um uns herum passieren. Und aus diesem Grund ist es gut, wenn auch dein und mein Blick heute Abend erneut auf den wahren König, auf den Herrn der Herrscharen und auf den König aller Könige gerichtet wird, um Mut und Hoffnung und Freude zu bekommen, diesem König in dieser Zeit zu folgen und zu dienen. Und so wollen wir nun als nächstes im zweiten Punkt diesen verherrlichten Herrn betrachten. Die Verwandlung von Jesus, Verse 2 bis 4. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und den Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Es vergehen nun nach dieser Verheißung 6 volle Tage, nachdem Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich alleine auf einen hohen Berg nahm. Petrus, Jakobus und Johannes gehörten wohl zu den 3 engsten Jüngern von Jesus. Und zu unterschiedlichen Zeiten und zu besonderen Anlässen nahm Jesus diese 3 Jünger mit sich. So haben wir zum Beispiel in Markus Kapitel 5, Vers 37 diesen Bericht, wo Jesus zu der Tochter von Jairus, dem Synagogenvorsteher, geht, um sie aufzuerwecken, weil sie gestorben ist. Und zu dieser Auferweckung von der Tochter von Jairus nahm Jesus ebenso nur diese 3 Jünger mit. Dort heißt es, und er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Ebenso wird Jesus am Abend seiner Festnahme im Garten Gethsemane nur diese 3 Jünger mit sich mitnehmen. Also kurz vor seinem Tode betete, wie wir in Markus 14, Vers 33 lesen, und er nimmt Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und beängstigt zu werden. Das heißt, diese 3 Jünger waren die vertrautesten Jünger von Jesus, die einen Einblick in die größte Herrlichkeit, aber auch in die größten Kämpfe von Jesus bekommen haben. Sie waren sehr vertraut, sehr intim mit Jesus. Und diese 3 Jünger nahm Jesus mit und führte sie für sich allein auf einen hohen Berg. Nun, wenn wir daran denken, dass Jesus sich hier im Gebiet von Caesarea Philippi aufgehalten hat, dann können wir davon ausgehen, dass sie auf den Berg Hermon gegangen sind. Denn dieser Berg Hermon war in diesem Gebiet wohl einer der größten und bekanntesten Berge. Nun, es spielt keine große Rolle, auf was für ein Berg Jesus mit seinen Jüngern hier gegangen ist. Die entscheidende Rolle ist, dass sie auf einen Berg gegangen sind. Denn Berge waren vor allem auch im Alten Testament Orte, wo Gott sich seinem Volk oder auch einzelnen Menschen in seiner Herrlichkeit und in seiner Pracht offenbart hat. Eine bekannte Stelle, wo Gott sich Mose und seinem Volk auf einem Berg, auf dem Berg Sinai offenbarte, findet sich in 2. Mose 24, die Verse 12 bis 18. Und diese Stelle in 2. Mose 24, die Verse 12 bis 18, sie weisen wichtige Parallelen zu unserem Text auf. Also möchte ich diese Stelle kurz vorlesen. In diesen Versen fordert Gott Mose, seinen Knecht auf, zu ihm auf den Berg zu kommen, um ihm diese steinernen Tafeln mit dem Gesetz zu geben. Und dann heißt es dort, die Verse 15 bis 18, 2. Mose 24. Und Mose stieg auf den Berg, und die Wolke bedeckte den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage. Und am 7. Tag rief er Mose aus der Mitte der Wolke, und die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Kinder Israel. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg, und Mose war auf dem Berg 40 Tage und 40 Nächte. Die Herrlichkeit des Herrn kam in einer Wolke über den Berg, und die Stimme des Herrn sprach aus der Wolke zu Mose, und das Volk sah und hörte es, und ebenso bedeckt auch in unserem Text eine Wolke den Berg, wo Jesus war mit seinen Jüngern. Und auch aus dieser Wolke kam die Stimme des Herrn und sprach, dies ist mein geliebter Sohn. So wie Mose im Alten Testament auf dem Berg war und die Herrlichkeit Gottes geschaut hat, so waren diese drei Jünger mit Jesus auf dem Berg und haben die Herrlichkeit Gottes geschaut. In der Person Jesu. Und achtet weiter darauf, dass es hier heißt, er führte sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und die Betonung hier im Griechischen liegt tatsächlich auf dem Wort allein. Allein. Geschwister, Jesus ergriff die Initiative und er nahm seine drei Jünger mit. Und er führte sie weg für sich allein auf einen hohen Berg, um ihnen allein seine Herrlichkeit zu offenbaren. Zudem heißt es hier weiter, und er wurde vor ihnen verwandelt, und das Wort wurde weist auf einen Vorgang hin, in dem Jesus passiv war und Gott an ihm gehandelt hat. Das heißt, Jesus nahm seine Jünger mit für sich allein und Gott offenbarte seinen Jüngern die Herrlichkeit seines Sohnes, indem Gott Jesus Christus verwandelte und ihnen die Herrlichkeit seines Sohnes zeigte. Und das Wort verwandeln, das hier verwendet wird, steht oder lautet im Griechischen Metamorpho. Und wir kennen das Wort Metamorphose, nicht wahr? Dieses Wort wird wörtlich übersetzt mit Änderung der Form. Und in der Zoologie kann man diesen Begriff bei der Verwandlung von Tieren verwenden. Oder wird dieses Wort dort verwendet. Und die wohl bekannteste Metamorphose findet sich bei der Umgestaltung der Raupe zum Schmetterling. Ich denke, jeder von uns kennt diese Metamorphose. Hier findet eine Veränderung der Form statt, eine Veränderung der Gestalt, und dieser Begriff wird hier verwendet. Nun, inwiefern verändert sich die Gestalt, inwiefern verändert sich die Form hier von Jesus Christus? Es ist nicht so, dass sich der Körper oder die Form von Jesus Christus irgendwie verändert hat, sondern sein Aussehen hat sich in solch einer Weise verändert, dass sein Angesicht, seine Kleider, ja sein ganzer Körper eine göttliche Herrlichkeit ausstrahlte. In dieser Form wurde Jesus verwandelt. In dieser Form hat sich seine Form verändert. Matthäus berichtet uns in dem Parallelbericht in Matthäus 17, Vers 2, und er wurde vor ihnen verwandelt und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, seine Kleider aber wurden weiß wie das Licht. Geschwister, als Petrus, Jakobus und Johannes hier mit Jesus auf dem Berg waren und sie ihn verwandelt gesehen haben, da war es nicht irgendwie eine leuchtende Gestalt. Jesus leuchtete in solch einer Kraft und in solch einer Gewalt, dass sie ihn nicht anschauen konnten. Keiner von uns kann lange in die Sonne schauen. In unserem Vers heißt es, seine Kleider glänzten und wurden sehr weiß, wie kein Walke auf der Erde weiß machen kann. Das heißt, seine Natur leuchtete so stark, dass dieses Licht die Kleider durchleuchtete und sie so weiß wurden, wie kein Mensch auf dieser Erde weiß machen kann. In diesem Augenblick offenbarte Gott dem Petrus, dem Jakobus und dem Johannes die königliche und die göttliche Majestät seines Sohnes. Das, was die drei Jünger hier sehen, ist der verherrlichte Menschensohn, wie er aussieht, wenn er auf seinem Thron sitzt und regiert. Sie haben einen Einblick darin bekommen, wie er aussieht, wenn er in der Macht und Herrlichkeit seines Vaters auf diese Erde kommt, um diese Erde zu richten. In diesem Augenblick erfüllte sich die Verheißung aus Kapitel 9, Vers 1, in dem die drei Jünger das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben, weil sie den König dieses Reiches in Macht gesehen haben. Geschwister, wir müssen verstehen, dass als der ewige Sohn Gottes Mensch wurde und die menschliche Natur angenommen hatte, da hörte er nicht auf, Gott zu sein. Er legte auch nicht einige seiner göttlichen Eigenschaften für eine Zeit ab. Aber seine göttliche Herrlichkeit wurde für eine bestimmte Zeit unter seine menschliche Natur verborgen. Doch in diesem Augenblick der Verwandlung von Jesus Christus durften die drei Jünger von ihm einen kurzen Einblick in seine göttliche Natur bekommen. Dort strahlte für einen kurzen Augenblick die göttliche Natur von Jesus Christus durch seine menschliche Natur hindurch. Sie haben eine Theophanie gesehen, Theophanie, Gott vor ihnen. Diesen Lichtglanz, den die drei Jünger damals sehen durften, liebe Geschwister, und das müssen wir uns vor Augen führen, diesen Lichtglanz werden wir als sein Volk in alle Ewigkeit sehen. Denn nachdem Jesus aus den Toten auferstanden ist, hat er sich zur Rechten der Majestät in den Himmel gesetzt. Und er hat von Gott, seinem Vater, Herrschaft und Herrlichkeit bekommen. Und nun sitzt er als Gottmensch im Himmel und regiert über alle Völker. Und nun strahlt seine göttliche Natur durch seine menschliche Natur hindurch und erleuchtet den gesamten Himmel. Das, was die Jünger für einen Augenblick gesehen haben, das sehen die Engel in diesem Augenblick. Und das werden die Erlösten und die Heiligen in alle Ewigkeit sehen. Deswegen heißt es auch in Offenbarung 21, Vers 23 über die heilige Stadt: Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheine, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und die Lampe ist das Lamm. Christus erleuchtet den ganzen Himmel mit seiner Herrlichkeit. Und wir werden in diesem Licht wandeln, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was brauchen wir noch mehr auf dieser Erde als ein Blick dieser Herrlichkeit, wenn diese Herrlichkeit uns in Ewigkeit erleuchten wird? Und das ist, was die Jünger hier sahen, Geschwister. Und während die drei Jünger diese überwältigende Herrlichkeit von Jesus Christus wahrgenommen haben, wird uns in Vers 4 berichtet, dass zwei weitere Personen bei Jesus standen. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Es kommt automatisch die Frage auf, wieso Elia und Mose plötzlich hier dabei stehen, zwei alttestamentliche Männer Gottes. Nun, die traditionelle Auslegung besagt, dass diese beiden Männer zum einen das Alte Testament, also das Gesetz, und zum anderen die Propheten widerspiegeln. Mose steht hier in diesem Kontext für das Gesetz, das er von Gott bekommen hat. Und Elia steht hier in diesem Kontext für die Propheten, weil er einer der bekanntesten Propheten des Alten Testaments war. Und die Erscheinung dieser beiden Männer sollte ebenso aufzeigen, dass sich in Jesus Christus sowohl das alttestamentliche Gesetz als auch die Propheten erfüllt haben und somit das Reich Gottes in ihm und durch ihn auf diese Erde gekommen ist. Lasst mich diese Tatsache anhand von drei Bibelstellen belegen. Jesus selbst sagt In Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. In ihm hat sich das Gesetz und die Propheten erfüllt. Das Gleiche bestätigt auch Philippus, als er zu seinem Bruder Nathanael kam und in Johannes 1, Vers 45 sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Wir haben den gefunden, von dem im Gesetz steht. Wir haben den gefunden, von dem die Propheten geredet haben, Jesus, der von Nazareth. Und schließlich sagt Jesus selbst in Lukas 16, 16, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes, und damit meint er den Täufer. Von da an wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Mit anderen Worten, bis zu Johannes war das Gesetz und die Propheten da. Was war nach Johannes? Christus. Und jetzt wird das Evangelium des Reiches Gottes gepredigt. In ihm hat sich das Gesetz und haben sich die Propheten erfüllt. In ihm kam das Reich Gottes und nun wird das Reich Gottes gepredigt. Und durch die Erscheinung von Mose und von Elia sollte genau dies sichtbar werden. In ihm kam das Reich Gottes auf die Erde. Und ab jetzt predigen wir nicht mehr den alten Bund des Gesetzes und der Werke, sondern wir predigen nun den neuen Bund der Gnade, des Reiches Gottes. Nun ist das Reich Gottes wirklich mit Macht auf die Erde gekommen. Nun, worüber sich Jesus mit Elia und Mose hier unterhielten, berichtet Markus uns nicht. Jedoch liefert Lukas uns in seinem Parallelbericht einen Hinweis auf die Unterhaltung zwischen diesen drei Personen. Dort heißt es in Lukas 9, Vers 31, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Liebe Geschwister, ab diesem Zeitpunkt in Markus Kapitel 9 von Caesarea Philippi aus beginnt die Reise von Jesus Christus nach Jerusalem. Mit dem Ziel, um in Jerusalem für sein Volk zu leiden, zu sterben und nach 3 Tagen aufzustehen. Und genau das wurde im Gesetz und in den Propheten vorausgesagt. Und indem Mose und Elia sich mit Jesus über diesen Weg nach Jerusalem besprachen, sollte Jesus auch das erfüllen. In ihm haben wir einen Erlöser, der den Leidensweg gegangen ist, der die Sünden seines Volkes an seinem Leib getragen hat, um den Zorn seines eigenen Vaters für deine und meine Sünden zu tragen, um zu zerschlagen zu werden von seinem Vater, um seine Seele dem Tod hinzugeben, um aufzuerstehen und ein vollkommener Erlöser zu sein, um ein König zu sein, um ein Herrscher zu sein. Das besprach Jesus mit Mose und mit Elia. Wir sehen also anhand dieser Verse, dass es die Initiative von Jesus war, seine Jünger mitzunehmen für sich alleine und dass Gott die Herrlichkeit seines Sohnes ihnen offenbarte. Geschwister, wir können die Herrlichkeit von Jesus Christus nur dann sehen, wenn wir alleine mit ihm sind und wenn er uns seine Herrlichkeit offenbart. Und Geschwister, wir haben die Möglichkeit, wie Petrus, Jakobus und Johannes, die Herrlichkeit von Jesus Christus im Geiste und im Glauben zu schauen. Eines der wundervollsten Verse und Verheißungen diesbezüglich findet sich in 2. Korinther 3, Vers 18, wo es steht, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt, Metamorpho, nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Es besteht die Möglichkeit, dass du und ich schauen können, was Petrus, Jakobus und Johannes hier geschaut haben. Und zwar, wenn Gott dir die Gnade geschenkt hat und dir die Wiedergeburt geschenkt hat, dir die Augen geöffnet hat und du in sein Wort hineinschaust und er dir die Herrlichkeit seines Sohnes aufzeigt. Und das Ergebnis davon ist, dass auch wir verwandelt werden. Wir werden umgestaltet. Und zwar
in das Bild Jesu Christi. Dass wir immer mehr denken wie er, immer mehr reden wie er, immer mehr sehen wie er, immer mehr fühlen wie er, immer mehr wandeln wie er. Und keine Anstrengung auf dieser Welt, kein Fasten, keine Kasteiungen, nichts von alledem verändert uns, sondern ein Blick seiner Herrlichkeit verändert alles. In deinem und in meinem Leben. So lass mich dich fragen. Schaust du diese Herrlichkeit immer wieder aufs Neue? Sei ehrlich mit dir selbst. Findest du dich immer wieder aufs Neue über dem Wort Gottes gebeugt und durch Gottes Gnade mit offenen Augen die Herrlichkeit des Herrn schauend, überwältigt von seiner Größe, überwältigt von deiner Schuld und Sünde, weil du seine Herrlichkeit siehst, aber gleichzeitig überwältigt von seiner Liebe und Barmherzigkeit, überwältigt von seiner Majestät und seiner Pracht, wie er im Himmel thront und die Erde als Schemel seiner Füße benutzt? Schaust du sie immer wieder aufs Neue und betest sie ihn dafür an oder siehst du sie nicht? Oder sind die Worte, die ich gerade spreche, unbedeutende Worte für dich? Interessiert es dich nicht, die Herrlichkeit des Herrn zu schauen? Der große Theologe und Puritaner John Owen sagt in seinem Buch über die Herrlichkeit Christi: Kein Mensch würde je die Herrlichkeit Christi im Himmel von Angesicht zu Angesicht sehen, der sie nicht schon in dieser Welt in irgendeiner Weise im Glauben sieht. Siehst du die Herrlichkeit des Herrn in irgendeiner Weise auf dieser Erde jetzt schon? Oder nicht? Die Jünger durften zu ihren Lebzeiten die Herrlichkeit des Herrn schauen. Und sie werden es in aller Ewigkeit tun. Wie sieht es bei uns aus? Nun, was muss wohl in diesen drei Jüngern vor sich gegangen sein, als sie das gesehen haben? Als sie die Herrlichkeit des Herrn gesehen haben, als sie Mose und Elia gesehen haben? Ich denke, anhand der Reaktion von Petrus bekommen wir einen kleinen Einblick, was in ihnen vorging, was uns zum dritten Aspekt der Herrlichkeit Jesu führt, die Verwunderung von Petrus. Die Verwunderung von Petrus, die Verse 5 bis 6. Und Petrus hebt an und spricht zu Jesus: Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind und wir wollen drei Hütten machen, die eine und Mose eine und Elia eine. Denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Hier in Vers 5 werden uns zwei gravierende Fehler von Petrus vor Augen gemalt. Der erste Fehler von Petrus besteht darin, wie er Jesus hier anspricht. Er sagt: Rabbi. Nun, immer wieder wird Jesus von seinen Jüngern als Rabbi bezeichnet, was nicht falsch ist, denn er ist ihr Rabbi, ihr Lehrer. Aber das, was Petrus hier sieht, sollte ihm die Augen öffnen, dass Jesus nicht nur ihr Rabbi ist, sondern dass er ihr Herr ist, dass er König ist, dass er Gott ist. Er hat noch nicht ganz verstanden, was er hier sah. Rabbi, Rabbi. Der zweite Fehler, den Petrus begangen hat, ist, dass Petrus Jesus hier auf die gleiche Stufe mit Mose und Elia gestellt hat. Denn er sagt hier: Wir wollen drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Diese Hütten, von denen Petrus hier spricht, es waren Laubhütten, welche die Juden jedes Jahr zum Laubhüttenfest aufgebaut haben. Und ein Kommentator schreibt: Im Laufe der Zeit wurde dieses Fest als Erwartung des kommenden messianischen Zeitalters angesehen. Vielleicht dachte Petrus hier also, dass das Reich Gottes wirklich angebrochen ist, weshalb er diese drei Laubhütten, errichten wollte. Doch indem er drei Hütten bauen wollte, beging er einen großen Fehler. Dadurch stellte er Jesus auf die gleiche Stufe wie Mose und Elia. Lasst uns drei Hütten bauen. Drei gleiche Hütten für drei gleichwertige Personen. Dadurch offenbarte er erneut, dass er nicht verstanden hat, dass Jesus niemals auf die gleiche Stufe gestellt werden kann wie Elia und wie Mose, sondern dass Jesus weitaus erhabener und herrlicher ist als Mose und Elia. Denn nicht Mose und Elia wurden vor ihren Angesichtern verwandelt, sondern Jesus Christus wurde verwandelt. Von ihm erstrahlte diese Herrlichkeit. Er war es, der verwandelt wurde. Er erkannte nicht, dass Jesus weitaus erhabener und herrlicher war wie Mose und Elia. Lass mich dich fragen, ist Jesus für dich lediglich ein Rabbi? Ist Jesus für dich lediglich ein guter Lehrer gewesen, der viele gute Dinge getan hat? Ist Jesus für dich lediglich ein großer Mann in der Vergangenheit gewesen? Stellst du ihn auf die gleiche Stufe wie andere große Männer aus der Vergangenheit, andere heilige Männer aus dem Alten Testament? Oh, wenn Petrus sich in diesem Fall vollkommen irrte, dann irrst auch du. Denn Jesus ist nicht nur ein guter Lehrer gewesen. Jesus ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen guten und heiligen Männern des Alten Testaments. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Markus kommentiert das Fehlverhalten von Petrus hier in Vers 6, denn er wusste nicht, was er sagen sollte, denn sie waren voll Furcht. Die Herrlichkeit, die Petrus gesehen hatte, sie verwirrte ihn so stark, dass er nicht wusste, was er sagen sollte, sondern er verfiel in große Furcht. Ja, die Gegenwart eines heiligen Gottes sollte in sündigen Menschen immer eine heilige Ehrfurcht bewirken. Immer. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten, die sich heutzutage Christen nennen, nicht in solcher heiligen Ehrfurcht in die Gegenwart Gottes treten. Das heißt, im Privaten noch in den Gottesdiensten. Wie werden Gottesdienste heute gefeiert? Wie kommen Menschen zu den Gottesdiensten? Diese Menschen haben nicht die Herrlichkeit Gottes gesehen, wie sie Petrus, Jakobus und Johannes gesehen haben. Wenn wir wahrlich auch nur ansatzweise verstanden haben, wer Jesus und wer Gott ist, dann kommen wir mit Ehrfurcht vor seinen Thron. Nun, um diese Fehleinschätzung von Petrus zu korrigieren, folgt in den Versen 7 bis 8 ein weiterer Beweis der Herrlichkeit Jesu und der Göttlichkeit Jesu, was uns zum vierten und letzten Aspekt führt, die Bestätigung des Vaters. Die Bestätigung des Vaters. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme erging aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Hier sind drei wichtige Dinge zu beachten. Zum einen die Wolke, welche sie überschattete. Diese Wolke war die Herrlichkeit Gottes, des Höchsten, welche nun über Jesus, Mose, Elia und die drei Jünger gekommen ist. Diese Wolke war es, welche den Berg Sinai bedeckte, als Gott in seiner Herrlichkeit kam und mit Mose redete. Diese Wolke war es auch, welche die Stiftshütte bedeckte, als diese fertiggestellt wurde, wie wir aus 2. Mose 40 Vers 34 lesen, und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Dieselbe Wolke und Herrlichkeit erfüllte auch den Tempel, als dieser fertiggestellt wurde. Diese Wolke spiegelt also die Herrlichkeit und die heilige Gegenwart des lebendigen Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde wider. Und nun achtet als zweites auf die Stimme, die aus dieser Wolke kam. Dieser ist mein geliebter Sohn. Nun, diese Worte sind fast identisch wie die Worte in Kapitel 1, Vers 11 aus dem Markus-Evangelium, als Jesus getauft wurde. In Markus Kapitel 1, Vers 11 wurde Jesus von Johannes im Jordan getauft und dort erging die Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Hier haben wir eine kleine, aber sehr bedeutende Unterscheidung zu sehen. Denn die Stimme in Kapitel 1, Vers 11 aus dem Himmel erging an Jesus persönlich. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Diese Stimme sollte Christus bestätigen, sie sollte ihn stärken, für den Dienst ausrüsten, den er jetzt ausführen wird. Hier bei uns in Markus Kapitel 9, Vers 7 richtet sich diese Stimme nicht an Jesus, sondern an die Jünger. Dort heißt es nämlich: Dieses, mein geliebter Sohn, ihn hört. Hier spricht Gott aus der Wolke zu den Jüngern, damit die Jünger verstehen, dass nicht Mose und nicht Elia, sondern Christus, der Sohn Gottes, ist. Und sie sollten nicht nur verstehen und nicht nur hören, dass Christus der Sohn Gottes ist, sondern sie sollten auch verstehen, dass sie auf ihn alleine hören müssen. Seine Worte haben Autorität. Seine Worte haben Gewicht. Seine Worte sind göttliche Worte. Auf ihn hört. Das ist das Dritte, auf das hier zu achten ist. Die Anweisung. Ihn hört. Dies ist mein geliebter Sohn. Nun, diese Worte, die Gott hier an die Jünger richtet, sie klingen in gewisser Weise an die Verheißung aus 5. Mose 18, Vers 15 an, wo Mose dem Volk Israel gebietet und ihnen sagt, einem Prophet aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern gleich mir, wird der Herr dein Gott dir erwecken. Auf ihn sollt ihr hören. Gott spricht hier aus der Wolke und sagt, dieser Jesus ist mein geliebter Sohn. Er ist der Prophet, den ich erweckt habe, der größer ist als Mose und Elia. Er ist es, auf den ihr hören sollt. Dadurch sollten alle Zweifel ausgeräumt sein. Dieses Fehlverhalten sollte überführt worden sein in Petrus. Dadurch sollte ein für alle Mal klar gemacht worden sein für die Jünger. Dieser Jesus ist kein gewöhnlicher Mensch. Dieser Jesus ist wirklich der Christus, der Sohn des Menschen. Nun, direkt nachdem die drei Jünger die Verwandlung von Jesus gesehen und diese überwältigende Stimme aus der Wolke gehört haben, lesen wir in Vers 8. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr, sondern Jesus allein bei sich. Und erneut, liegt die Betonung auf dem Wort allein. Genauso plötzlich, wie Mose und Elia vor ihnen standen, genauso plötzlich waren Mose und Elia weg. Und zwar unmittelbar, nachdem Gott gesagt hat, dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Mose und Elia waren weg. Und die Augen der Jünger waren auf wen gerichtet? Auf Jesus allein. Auf ihn allein. Diese Worte haben sich auf ihn allein bezogen. Er allein ist der Sohn Gottes, auf ihn allein müssen wir hören. Am Ende geht es nicht um Mose oder Elia, sondern um Jesus allein. Neben Jesus gibt es keinen Platz für irgendjemanden, mit dem er seine Macht und seine Herrlichkeit jemals teilen wird. Im Christentum geht es nicht um große Männer aus der Vergangenheit oder um große Männer der Gegenwart. Im Christentum geht es um Christus und Christus allein und darum, was er in seinem Wort offenbart hat. In dem Christentum geht es um Christus allein und um sein Wort allein, um seinen Namen allein und um seine Ehre allein und um sein Reich allein. Nicht um Menschen oder Organisationen. Und diese Lektion soll Petrus und Jakobus und Johannes sehen und für immer verstehen. Und diese Lektion, liebe Freunde, müssen wir, du und ich, heute ebenso verstehen. Er allein und sein heiliges Wort darf der Maßstab unseres Denkens und Handelns sein. Christus allein und sein Wort darf das Zentrum und das Fundament unserer Gemeinde sein. Alles in deinem und alles in meinem Leben sollte ihn allein im Zentrum haben. All unsere Gedanken, all unsere Taten, alle unsere Handlungen, alle unsere Worte müssen sich um Christus schließen. Er muss das Zentrum sein, er allein. Und wenn er es nicht ist, dann begehst du Götzendienst. Weil er ist Gott, vor dem wir niederfallen müssen. Und so lass mich dich fragen, um wen geht es in deinem Leben? Steht Christus alleine vor dir? Regiert Christus alleine in dir? Fühlt Christus alleine dich? Oder steht neben Christus noch ich, mein Wille, meine Gedanken, meine Pläne, meine Vorstellungen, meine Wünsche. Wenn Gott hier sagt, auf ihn alleine sollt ihr hören, dann bedeutet es, dass wir auf alles hören sollen, was Jesus gesagt hat. Aber ich glaube, hier in diesem Kontext bedeutet es in besonderer Weise, dass wir darauf hören sollen, was Jesus zuvor gesagt hat. Was hat Jesus zuvor gesagt? Ich bin gekommen, um zu leiden und zu sterben und aufzuerstehen. Und wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst auch ihr bereit sein, euch selbst zu verleugnen. Das bedeutet, ihr müsst euer Ich kreuzigen und ihr müsst mir alleine folgen. Erneut möchte ich zum Abschluss John Owen zitieren, der folgende Worte sagte: Alle meine Gedanken und Wünsche will ich auf Christi Herrlichkeit richten, und je mehr ich von ihr sehe, umso mehr werden die gemalten Bilder dieser Welt vor meinen Augen verblassen. Ja, ich werde dieser Welt mehr und mehr gekreuzigt sein. Was motiviert mich? Was motiviert dich, dieser Welt täglich zu sterben? Nur ein Blick seiner Herrlichkeit. Und je mehr du und ich diese faszinierende, überwältigende, herrliche und majestätische Herrlichkeit schauen, umso mehr werden wir ihn lieben, werden wir ihm dienen, werden wir ihm folgen und werden wir bereit sein, für ihn zu sterben. Amen.